Ich begrüße euch zu unserem Abend heute. Wir wollen Zeit nehmen für das Wort, wieder hineinzugucken. Aber bevor wir es machen, beten wir, ja? Okay. Vater, ich bin froh und dankbar, dass wir hier zusammenkommen durften. Danke dir, dass du uns diese Gelegenheit gibst. Danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen, dass es uns bewahrt worden ist bis hierher, dass wir sogar in einer ganz großen Fülle heute leben dürfen. Und trotzdem brauchen wir es, dass diese Fülle auch in unser Herz kommt, dass wir es aufnehmen, dass wir es verstehen, dass wir es verdauen können. Ich will dich darum bitten, dass du es schenkst. Lass uns sehen, wie wunderbar du dein Wort gemacht hast, wie schön es für uns ist und wie heilsam es auch ist. Ja, wir brauchen es, damit wir diesen Lauf schaffen, den wir angetreten haben, den wir hinlaufen zu dir. Wir wissen, dass deine Kraft uns bewahren wird, aber wenn du nicht alle Mittel auch zur Verfügung stellst und wenn du nicht alles tust, was erforderlich ist, ja, dann werden wir auf der Strecke bleiben, weil aus uns heraus können wir es nicht. Wir danken für deine Verheißung, die du gegeben hast und wollen dich darum bitten, dass du sie wahr machst an uns, auch heute Abend. Amen. So, wir wollen hineingehen in den Text, zurück ins zweite Kapitel. Erste Kapitel haben wir schon abgeschlossen. Und letztes Mal haben wir uns den ersten Vers von Kapitel 2 angeschaut. Sehr, sehr spannend, was es dort zu entdecken gibt. Das erste Kapitel behandelt die ganze Thematik der Umkehr, der Buße, der Rückkehr zum Herrn. Sehr viele und lange Gedanken haben wir uns dazu gemacht und dann sind wir jetzt in Kapitel 2 angekommen und da werde ich auch einsteigen. Oder wir können eigentlich Vers 22 noch mitlesen als Zusammenfassung, das erste Kapitel, damit es uns zurück auf dem Schirm ist. Da heißt es, Vers 22, so kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Vers 1, Kapitel 2, Vers 1. Und Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Lasst uns ganz kurz noch einmal zusammentragen, was es mit diesem Vers auf sich hat, damit alle wieder auf dem Dampfer sind. Und dann können wir den nächsten Vers uns angucken. Hier geht es um Boas. Was wissen wir vor Kapitel 2, Vers 1 über Boas? Richtig, sehr gut. Gar nichts, weil da kommt er noch nicht vor. Hier ist der erste Vers, wo er vorkommt. Und wo er uns eingeführt, wo uns vorgestellt wird, wie in einem Vorstellungsgespräch, man weiß noch nicht, wer es ist, was für einen Menschen es sich handelt. Ja? Und jetzt wird er uns eingeführt, wird uns vorgestellt. Und es werden schon ein paar Dinge über ihn gesagt, die ganz, ganz wesentlich und entscheidend sind. Welche zwei Dinge sind das, die wir hier über ihn erfahren? Welche zwei Kategorien, sage ich mal, die hier, ich weiß nicht, ob ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ein angesehener Mann. So, er war ein angesehener Mann, ja. Und er war ein Verwandter. Okay, also die zwei Dinge sind wichtig. Dass er aus der Sippe Elimelechs war, das steht im Zusammenhang mit, dass er ein Verwandter war. Okay, die zwei Wörter stehen in Verbindung. Und was steht noch in Verbindung? Angesehener Mann und was noch? Ja, das kommt aber erst später. In dem Vers jetzt hier, Vers 1.
Ein angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs.
Elimelechs, das Elimelech ist verwandt, gehört zusammen mit diesem Begriff verwandt, okay? Mhm. Und dann angesehener Mann, mit was steht das in Verbindung? Es gibt ja nicht mehr arg viel, mit Naomi nicht. Dessen Name war? Boas.
In ihm ist Stärke.
Ja, genau. Und letztes Mal haben wir gesehen, dieser Name Boas bedeutet in Kraft oder in Stärke. Ja. Und das ist sehr stark verwandt mit angesehener Mann, oder? Das kann man sehr schnell in Verbindung bringen. Ja. Ein angesehener Mann und sein Name repräsentiert das auch, nämlich in Kraft, in Stärke. Ja. Und also die Namensbedeutung, die steht hier nicht drin, aber das haben wir letztes Mal. Ach so, in deinem Spickzettel da. Deswegen muss man den immer selber ergänzen, dann hat man einen reichen Fundus. Was bedeutet das für uns? Ich meine, schön, dass er verwandt war. Schön, dass es Boas, dass er da, was der Name bedeutet. Was vermittelt das für uns, eine Botschaft? Was können wir daraus lernen in Bezug auf unseren Glauben? Ich will euch einfach ein bisschen herausfordern, ja, damit ihr zu der späten Stunde nicht denkt schon, nächstes Mal kann ich mein Kissen mitbringen, wäre gemütlicher. Was bedeutet es, dass er verwandt ist? Also zuerst mal, Boas, für wen steht es?
Im Großen Ganzen.
Im Großen Ganzen.
Der Erlöser.
Der Erlöser, genau. Das steht für Jesus. Okay? Boas ist ein ganz klares Bild für Jesus.
Das können wir hier ja, wenn wir den Rest noch nicht hätten, könnten wir es ja noch nicht wissen.
Richtig, genau. Das ist richtig. Aber hier wird uns schon etwas ganz Wesentliches über seine Wurzeln und über seine Natur, über sein Wesen wird uns schon ganz Wesentliches gesagt von Boas. Und welche Dinge sind das? Was kennzeichnet ihn, dass ihn überhaupt als Löser geeignet macht? Dass er ein Verwandter ist. Also von der ganzen Geschichte, wenn er der Verwandte nicht wäre, könnte er kein Löser sein. Was bedeutet das in Bezug auf Jesus? Er muss einer von uns sein. Okay, haben wir letztes Mal betrachtet. Es war nötig, dass Jesus vollkommen Mensch ist. Ja, dass er einer von uns ist, dass er ein Bruder von uns ist, heißt es an manchen Stellen in der Bibel sogar. Okay, er ist einer, der uns ganz, ganz, ganz nah ist. Es war erforderlich, dass ein Mensch, ein zweiter Adam, dass er den Fluch trägt vor Gott. Er repräsentiert ja die Menschen, zumindest die an ihn glauben und die ihm nachfolgen, repräsentiert er vor Gott und er nimmt ihre Stelle vor Gott ein. Deswegen musste er einer von ihnen sein. Also kann man nachlesen, Hebräer 2, verschiedene andere Bibelstellen haben wir auch noch dazu angeschaut. Das ist das Erste. Er musste ein Verwandter sein. Er musste einer von ihnen sein. Und das bedeutet eigentlich, würden wir jetzt zuerst mal denken, er muss arm sein dann, oder? Weil wenn wir Naomi angucken, wenn du das Bild von Naomi hast, wie sie hier nach Bethlehem reinkommt, alle schlagen entsetzt die Hände über den Kopf zusammen und sagen, oh, ist das wirklich Naomi? Und dann denkst du, ja, wie werden dann wohl ihre Verwandten wahrscheinlich auch sein? Wahrscheinlich ähnlicher Schlag. Aber so ist das Ganze gar nicht. Es handelt sich vielmehr um einen angesehenen Mann. In Stärke, in Kraft. Das genaue Gegenteil, oder? Von Ruth und von Naomi. Waren sie in Stärke, in Kraft? Nicht wirklich. Naomi schon gar nicht. Ruth als Frau, als ausländische Frau, steht auch nicht unbedingt für Stärke, für Kraft. Zumindest nicht in dem Kontext der damaligen Gesellschaft.
Das ist ja gerade, warum sie es geschafft haben, zurückzukommen, weil sie ihre Schwäche erkannt und
ja, genau, haben, dass sie Hilfe weil sie
brauchen.
Gedemütigt worden sind, genau, und deswegen, wie wir schon oft gelesen haben, in Vers 12, in Kapitel 2 heißt es ja, dass Ruth gekommen ist, Zuflucht zu suchen. So, das bedeutet, sie hat nicht diese Zuflucht in sich selbst. Ja. Okay, und also dieser Name, dass er Boas heißt und dass er ein angesehener Mann war, das zeigt uns, dass unser Erlöser ein Starker sein muss. Dass es nicht ein Schwacher ist, so wie wir sind, mit Sünde, mit Schwachheit behaftet, nicht von seinem inneren Wesen nicht, versteht es, diese zwei Naturen, die in Christus zusammenkommen. Vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Und beides musste eintreffen, beides musste wahr sein, damit er unser Erlöser sein kann. Können wir es zu 100% menschlich auflösen und erklären, wie das möglich ist, dass Gott das machen kann? Können wir nicht. Also das halten wir aber fest als ein Geheimnis und als etwas, was nötig ist, was uns schon hier vorausverkündigt wird. Ja? Also, Boas wird uns vorgestellt, der Erlöser wird uns präsentiert und wird gleich gesagt, welcher Natur er sein muss, wie er beschaffen sein muss, damit er tatsächlich unser Erlöser sein kann. Fand ich sehr, sehr schön. Jetzt lesen wir Vers 2 weiter. Und hier wird der Fokus wieder weggelenkt, nachdem uns der Hauptprotagonist, der Hauptschauspieler vorgestellt worden ist, diese ganze Geschichte, der jetzt eine wesentliche Rolle spielen wird, lenken wir den Blick zurück auf Ruth. Und hier heißt es, und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr, geh hin, meine Tochter. Wenn wir jetzt mal Vers 1 ein bisschen ausklammern, weil das tatsächlich ein Einschub ist, welchen Eindruck bekommt ihr dann von dem Verlauf der Geschichte? Sprich, wenn wir Vers 22 mit Vers 2 verbinden. Ich meine, wir haben ja eigentlich...
nicht Vers 22 von Kapitel 2, sondern...
Nein, ja, von Kapitel 1, Vers 22, Kapitel 2, Vers 2, weil, wie gesagt, 2, Vers 1, das ist dieser Einschub, dieser kurze Vorausblick, da wird schon ein bisschen vorausgegriffen, weil eigentlich kommt er erst in Vers 4, siehe, Boas kam von Bethlehem, ja, kommt schon in Vers 4 eigentlich, er wird uns kurz vorausgegriffen und wird uns in diese Geschichte hineingesetzt, aber eigentlich nach Vers 22 vom Verlauf der Geschichte, Kapitel 1, Vers 22, lesen wir eigentlich weiter in Kapitel 2, Vers 2. Ich meine, das ist gut, dass der Einschub da ist, versteht mich nicht falsch, den will ich nicht weg. Aber welchen Eindruck bekommen wir von Ruth, wenn wir das so lesen?
Sie kommt und geht gleich aufs Feld.
Ja, das ist interessant, oder? Ja, sie kommt an in Bethlehem, was macht man zuerst? Ja, mal sich mal umschauen, ne? Mal gucken, wo man irgendwie was tun kann. Nicht, dass es vielleicht nicht stattgefunden hat. Ja, nicht, dass sie vielleicht... Es wird halt nicht beschrieben. Ja. Und es wird, der Eindruck, der uns vermittelt wird, den wir bekommen, ist, sie kommt an und zack, aufs Feld. Oh, krass, interessant.
Sie Gott kennt irgendwie oder die Gesetze von Israel, sonst wüsste doch gar nicht, dass sie da Ehren sammeln darf.
Ja, das auch. Das auch. Mhm.
Sie hat es ja, ich denke, Moab war das nicht so, weiß nicht.
Können wir nicht genau wissen, wie es war, aber dass sie das gekannt hat, das liegt schon nahe, ja, das
sie
kann
sagt,
schon gut
ich
sein.
Und
genau.
Und das nicht, wenn Naomi sagt, so gut du sollst.
Ja, genau. Ja. Und das fand ich sehr, sehr schön hier, das zu sehen, dass die Eigeninitiative bei Ruth liegt. Mhm. Und ich würde sagen, wir haben uns ja schon in Kapitel 1, Vers 15, 16, 17, 18, haben wir uns einige Merkmale angeschaut, was Ruth von Orpas unterscheidet. Ja? Könnt ihr euch an welche erinnern von damals? Ich will einfach nur immer wieder den Brei aufwärmen, dass er nicht an manchen Stellen schon wieder kalt wird. Könnt ihr euch an welche erinnern? Die Liebe zu den Heiligen, also wie ihr Herz an Ruth hängt, wie das Herz von Ruth an Naomi hängt, wie sie sich ihr verschreibt, richtig. Ja. Und das ist ein Kennzeichen von wahrhaft Wiedergeborenen. Sie lieben die Gemeinschaft mit den Heiligen. Ja, sie lieben die, die Gott liebt. Ja. 1. Johannesbrief, wie können wir die Geschwister hassen, wenn der tatsächlich von Gott geboren wurde? Können wir dann, das ist eigentlich unmöglich. Okay, was noch?
Es ist ihr Gott von der Naomi.
Ja.
Gott ist auch Ruths Gott.
Genau.
Und sagt, dein Gott ist mein Gott.
Jawohl. Also, die Liebe zu Gott, ja, ein Verlangen nach Gott, ein Kennzeichen eines wiedergeborenen Menschen. Und im Blick auf die Kosten, darum ging es ja sehr, sehr besonders hier, auch in Ruth 1. Orpa, die zurückschreckt vor den Kosten und die sagt, oh, das bedeutet es also, diesen Gott sich anzuhängen. Nein, dann lieber doch nicht.
Wenn wir nicht immer allein bleiben und wahrscheinlich keine Kinder mehr.
Genau, eben. Also eine Aussicht auf ein Leben in der Sackgasse, könnte man was so sagen, ja. Aber die Ruth sagt, nein, dringe nicht in mich. Ich habe meinen Entschluss fest getroffen und ich werde diese Kosten in Kauf nehmen. Das ist ein Kennzeichen für jemanden, der tatsächlich wiedergeboren worden ist, dass er so reagiert. Weil jemand, der fleischlich in seinem Herzen ist und in dem der Geist Gottes nicht wirkt, sagt, bleib mir vom Leib. Ich habe mir andere Dinge ausgerechnet. Da, so habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt sehen wir etwas weiteres, nämlich dass vom Geist ein Verlangen ins Herz gelegt wird, zu dienen und Gutes zu tun. Ja? Ich weiß nicht, wie euer Verhältnis so ist, wenn ihr das Thema hört, gute Werke. Wir als Christen, wir haben so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis, oder? Zum Thema gute Werke. Wenn ich einfach nur sage, gute Werke, was kommt euch dann in den Sinn? Werksgerechtigkeit, gell?
Pflichtbewusstsein, schlechtes
Ja,
Gewissen.
genau. Also so, man muss etwas tun, damit man Gott beeindruckt oder dass man Gott vor Gott etwas erwirken kann für sein eigenes Heil. Ja, das verbinden wir damit ganz oft und wir sagen zu Recht übrigens, dass man aus Werken nicht gerechtfertigt werden kann vor Gott. Aber sind gute Werke trotzdem wichtig für einen Christen? Ja. Die Bibel spricht sehr viel davon. Und das will ich mit euch versuchen, heute ein Stück weit auch zu entdecken. Ich will es so vergleichen. Ich hatte es mir aufgeschrieben, mit was ich so gleich war. Mein Dings, da liegt zu Hause. Jetzt muss ich mir kurz überlegen, was ich mir aufgeschrieben habe. Jetzt weiß ich wieder. Wenn du eine Flasche Spiritus hast und damit Tee zubereiten willst, ist das gut? Nicht so sehr gut. Wenn du damit irgendwelche Flecken wegputzen willst, ja, ist es dafür gut geeignet? Je nachdem, was für Flecken, aber gehen wir jetzt mal davon aus, ja. Also können wir sagen, Spiritus ist generell schlecht? Nein. Können wir sagen, es ist generell gut? Nein. Also, genauso mit den guten Werken. Eignen sich die guten Werke, irgendetwas zu unserer Rettung beizutragen? Absolut nicht. Absolut nicht. Sind die Werke angemessen gut und richtig und schön für einen Christen zu tun und darin zu leben? Absolut. Absolut.
Aber es ist auch eine Belohnungssache, oder nicht? Also das Thema Belohnung kommt ja in der Bibel auf jeden Fall, kann man
Kommt
nicht
auch.
ignorieren und wird irgendwie doch mit den Werken zusammenhängen.
Das wird mit den Werken natürlich, mit den Werken, mit der Motivation, wird das zusammenhängen, also mit dem Herzen, nicht nur die Tat an sich. Das wird auf jeden Fall eine Rolle spielen, aber nicht der
Nicht für die
Gerechtigkeit
Rettung,
vor
ja,
Gott.
genau, das muss
Nicht
man
für die
trennen.
Recht. Deswegen sage ich, man muss es wirklich komplett voneinander teilen und trennen. Ja, das sind zwei ganz verschiedene Themen eigentlich. Und was wir hier sehen, auch nicht, dass es hier ums Thema der Rettung eigentlich geht, weil die Wiedergeburt letztendlich die ist eigentlich schon passiert in ihrem Herzen. Ja. Aber das, was daraus fließt, was daraus hervorkommt, das sind gute Werke. Das ist übrigens wieder ein Kennzeichen eines Menschen, der von innen neu geworden ist. Wenn jemand wiedergeboren ist, behauptet, wiedergeboren zu sein und genauso in seinem alten Lebensstil weiterlebt, wie er vorher gelebt hat, dann wissen wir, er lügt. Weil die Bibel das sagt. Im ersten Johannesbrief lesen, und das wird sehr, sehr deutlich gesagt. Ja, wenn jemand behauptet, seinen Bruder zu leben, Gott zu kennen, in ihm zu bleiben, aber seinen Bruder hasst, so wie bisher, der ist schon in der Finsternis bis jetzt. Also, das ist etwas, was wir sehen und wo wir, ich wollte es mit euch nachschlagen im ersten Thessalonicher Brief. Eigentlich wollte ich noch eine Stelle, fällt mir jetzt gerade ein, im zweiten Thessalonicher Brief mit euch anschauen, wie es eigentlich nicht sein sollte. Lasst es uns nochmal tatsächlich aufschlagen, denn man kann, 2. Thessalonicher 3, man kann Faulheit und Passivität, wie es Ruth ja machen hätte können, hätte sich zu Hause hinsetzen können und sagen, ja, jetzt muss ich mir erstmal ankommen. Ja, muss ich erstmal langsam machen, Land und Kultur kennenlernen. Ja, also wie auch immer, es gäbe viele Argumente, vielleicht manche, wo wir sogar sagen könnten, wäre vielleicht sogar berechtigt, ja. Menschlich verständlich, wäre vieles möglich, wo sie rechtfertigen hätte können, dass sie erstmal passiv bleibt. Ja, man sich mal gleich so böse mit faul nennen, aber hätte sie einiges gehabt. Und man kann das übrigens sogar geistlich begründen, dass man faul ist, dass man passiv ist. Funktioniert. Könnt ihr euch mal selber Gedanken machen, wie man das machen kann. Ja. Aber hier zum Beispiel in 2. Thessalonicher 3, Vers 6 heißt es, wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der Überlieferung wandelt, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll, denn wir haben unter euch nicht unordentlich gelebt und noch haben wir von jemand Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um keinem von euch beschwerlich zu fallen. Und dann begründet er es ein wenig und dann sagt er weiter, Vers 10, denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Das ist die Lektion, die ich meinen Kindern versuche beizubringen. Sag ich, wenn ihr nicht bereit seid, irgendwo einen kleinen Anteil an dem Hausbetrieb mit zu übernehmen, dann müsst ihr nicht denken, dass ihr alle Privilegien einfach so hinterhergeschmissen bekommt. Ja. Also das ist durchaus ein biblisches Prinzip. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen wir im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. So, viele, oder ich hab das so gehört und für mich wird das, macht das auch Sinn von dem ganzen Kontext her. Manche vermuten so, die haben so gesagt, ja, wir wissen ja, Jesus kommt sowieso bald, ja, es geschieht ganz bald, also 1. Thessalonicher 4 hat ja Paulus ja darüber geschrieben, übrigens im 2. Thessalonicher Brief wird es auch nochmal ein großes Thema. Haben sie gesagt, dann können wir auch unsere Arbeit kündigen und warten so lange noch. Ja. Haben dann angefangen, irgendwelche unnützen Dinge zu treiben, bis hier steht. Ob sie diese Begründung tatsächlich benutzt haben oder nicht, wissen wir nicht. Aber wir sehen, man kann es so machen. Ja? Also man kann es selbst geistlich begründen und sagen, ja, Jesus kommt jetzt bald, also werden wir uns voll und ganz darauf konzentrieren und jegliche Arbeit auf die Seite schmeißen. Nein, sagt Paulus, auf keinen Fall, auf diese Art und Weise. Sondern was ist unsere Berufung? Schaut hier, Vers 13. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Das ist unsere Berufung. Das ist das, wo einem Christen sehr, sehr gut zu Gesicht steht. Und das ist das, was wir haben es gestern früh hier gelesen, würdig des Evangeliums zu wandeln. Das bedeutet es, würdig zu wandeln. Wenn wir in die Bibel hineingehen, dann sehen wir ganz, ganz häufig, dass Gott mit einem Zweck uns rettet. Schlag mal auf, 2. Mose Kapitel 7. Es handelt sich hier um die 10 Plagen, die hier dem Volk von Ägypten, beziehungsweise dem Pharao in allererster Linie und seinem Volk auch sicher, angekündigt werden. Und wir haben hier einen Refrain, der sich wiederholt. Ein Vers, der fast in derselben Ausdrucksweise immer wieder vorkommt und der uns etwas über den Zweck unserer Rettung oder der Rettung des Volkes damals und für uns natürlich auch heute mitteilt. Wer findet's? Geht mal rein in den Text.
Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin.
Ja, das ist noch nicht eine Absicht, warum der Herr retten will. Ja, also nicht, doch schon. Die Ägypter sollen es erkennen, aber was ist mit welcher Absicht rettet er sein Volk?
Damit es
mir dient. Jawohl, darauf wollte ich hinaus. Und das ist etwas, was hier permanent wiederkehrt. Wenn ihr schaut, 2. Mose 7, Vers 16. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Ihr kennt ja die deutsche Sprache. Damit ist, bedeutet was? Ein Ziel, eine Absicht, ja, wird ausgedrückt. Er soll ziehen lassen, damit sie in der Wüste dienen. Vers 27. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Im Kapitel 8 lesen wir Vers 17. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Und so finden wir das immer wieder. Kapitel 9, Vers 13 habe ich mir unterstrichen. Kapitel 10, Vers 3. So zieht es sich durch, wirklich als ein Refrain hier durch diese ganze Geschichte hindurch, wo Gott uns zeigt, mit welcher Absicht und mit welchem Ziel er rettet. Nämlich, sie sollen ihm dienen. Und es ist nicht nur etwas, wo wir sagen, oh Schrott, jetzt sind wir gerade der Hand des Pharao entkommen und jetzt müssen wir Gott dienen. Ja. Es ist vielmehr ein Privileg, oder? Es ist vielmehr ein Privileg. Denkt ihr, das ist so? Warum?
Ja, das ist so.
Ja, gut. Ja. Warum ist es ein Privileg, Gott zu dienen? Ich meine, es ist doch schwer.
Das ist, weil ihm damit die Ehre geht.
Ja, richtig. Aber warum ist es für uns auch ein Vorrecht, dass wir das tun dürfen?
Weil es nicht jeder darf.
Weil es nicht jeder darf, ja.
Gott ist auf jeden Fall der beste Chef. Macht keinen Fehler, ist nicht ungerecht.
Ja, absolut. Und es ist einfach ein Vorrecht, jemandem, der so herrlich und wunderbar ist, dass er zu dir sagt, du darfst mir dienen. Oh, hey, verstehst du, was ich meine? Wenn wir das auf weltliche Maßstäbe übertragen, wird es sofort deutlich, gell? Wenn jemand zu dir sagt, du bist der Auserkorene, du darfst mir dienen. Was? Ich? Ja. Boah, krass. Da ist man wirklich, und das ist genau dasselbe, sollte es eigentlich bei uns auslösen. Ja? Wir sind berufen und wir haben das Privileg, Gott dienen zu dürfen. Im 1. Thessalonicher Brief wird das uns auch ausgedrückt, neben vielen, vielen anderen Stellen her. Wollte ich nur als eine mit hinzufügen. Da heißt es, denn sie selbst erzählen von uns, wir schreiben Paulus, 1. Thessalonicher 1, wir haben Zeit, zwar begrenzt, aber 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Denn sie selbst, und das sind hier die Gemeinden oder verschiedene Menschen sogar, wo Paulus und seine Mitarbeiter Silvanus, Timotheus hingekommen sind, da heißt es, sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang, also welche Aufnahme wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Wozu? Dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Jetzt denkt ihr euch, ja, wie kann man das machen, ne? Wie kann man denn Gott dienen? Was muss man dazu tun? Was zählt denn als ein Dienst Gottes? Und da spielt dieses ganze Thema auch unter anderem mit hinein, der guten Werke. Das ist ein Aspekt dessen, dass wir uns in den Dienst Gottes stellen. Und das sind gar nicht die spektakulären Dinge immer. Es können die sein, müssen aber nicht sein, wo wir denken, oh, ein Dienst für Gott wäre es mit Sicherheit. Wenn ich jetzt zu meinem Nachbarn gehe und mit ihm 2 Stunden über das Evangelium rede und er sich am Ende bekehrt. Das wäre ein Dienst. Das ist definitiv ein Dienst, aber kleinere Dinge können es durchaus auch schon sein. Wir müssen nicht immer nur an diesen ganz großen Kategorien denken, sondern es zieht sich durch unseren Alltag hindurch. Wir können die einfachsten Dinge, die wir jeden Tag tun, als einen Dienst an Gott tun oder auch nicht. Ja, und das von außen schaust du, wie ich morgens aufstehe. Angenommen, ich hätte so eine komische Angewohnheit, morgens aufzustehen und sofort die Spülmaschine auszuräumen. Frag meine Frau, kommt nicht vor. Angenommen, es wäre so, ich stehe um 8 Uhr auf, wann auch immer, als ein Beispiel nur, und dann räume ich die Spülmaschine aus. Am Montag mache ich das, und am Dienstag sieht es ganz genauso aus, nur mein Gesichtsausdruck vielleicht ein bisschen anders, und es ist schon Dienstag. Gell? Die gleiche Tätigkeit zur gleichen Uhrzeit am gleichen Ort. Das eine Mal war es einfach nur stupide gearbeitet und war einfach nur etwas erledigt, was man halt erledigen muss. Und das andere Mal habe ich gesagt, Herr, ich will es nicht machen, aber weil ich dich lieb habe und es zum Dienst und zum Wohl ist für meine Familie und für die anderen, will ich es gerne machen. Das ist schon ein Dienst für Gott. Steht ihr? Lass uns ja etwas noch dazu ein bisschen sehen und lernen, wie wichtig das für uns als Christen auch ist. Ich weiß nicht, ob jemand drauf kommt, aber ich will euch permanent zum Nachdenken herausfordern. Nicht um euch zu prüfen oder so. Aber vielleicht fällt jemand ein, es gibt ein paar Briefe im Neuen Testament, die sind sehr, sehr verwandt miteinander, wo es sehr, sehr stark um dieses Thema der guten Werke auch geht. Mit unter am stärksten, weißt du? Jakobus ist sehr stark, aber es gibt noch eine Reihe von Jakobus ist der steht so mehr ein bisschen allein für sich. Der wäre vielleicht eigentlich mit dem Petrusbrief noch verwandt und mit dem Judasbrief vielleicht, kann man sagen. Aber ich meine noch andere. Also das kann man nicht abstreiten, was du sagst, aber mein Gedanke war noch bei anderen. Was denkt ihr? Dachte ich nicht daran. Lass uns mal aufschlagen, zweite Timotheus, die beiden Timotheusbriefe und der Titusbrief. Wir haben viel darüber zu sagen. Ich werde nicht alle Stellen mit euch durchlesen. Ich werde mehr den Fokus noch auf den Titusbrief legen, weil das noch ein bisschen ausgeprägter. Aber erstmal lasst uns beginnen mit 2. Timotheus 3, Vers 16. Was ihr in- und auswendig kennt, also zumindest vom Inhalt her, vielleicht nicht dem Wortlaut nach, aber dem Inhalt her kennt es sehr, sehr gut. Denn hier heißt es, alle Schrift, 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, eingehaucht und nützlich, wozu? Zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. So, das sind alles Begriffe der Erziehung, der Unterweisung, des Lehrens. Mit welchem Ziel? Damit der Mensch Gottes, und das ist hier ein allgemeiner Begriff für einen Christen, ja, damit der Christ richtig sei, der Mensch Gottes, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also wir sehen es, oder? Hier steht die Heilige Schrift. Sie ist nützlich und sie kann gebraucht werden, sie sollte gebraucht werden. Zu was? Zur Lehre, zur Unterweisung. Man sollte von dieser Grundlage ausgehen und es erklären, es entfalten, es unterrichten. Und dann das Endergebnis davon sollte sein, dass wir in der Lage sind, jedes gute Werk zu tun für den Herrn zur Ehre.
Aber das Kommen zum Glauben ist ja irgendwo erstmal der Schritt,
Das
die
ist,
primäre.
ja, das ist mal eine andere Schiene, ein bisschen, ja. Da gibt es, dass das Wort Gottes nützlich ist, dass wir erstmal überhaupt zum Glauben kommen.
Ja,
Ist ja
eben.
klar. Ja.
Also, und das.
Aber es geht hier jetzt mehr um den Dienst, den Timotheus jetzt auch in der Gemeinde tut. Ja. Und da ist jetzt vordergründig in diesem Fall dieser Zweck zur Ausrüstung der Heiligen. Ja. Damit sie in der Lage sind, ein gottverherrlichendes Leben zu leben. Und was braucht man dazu? Kann man es einfach so machen? Nein, dazu brauchen wir die Schrift. Und dazu brauchen wir Unterweisung aus der Schrift. Ja? Wir sehen wieder, wie das so wichtig und zentral ist, wie Gott es geplant hat auch und wie er es festgelegt hat, dass es stattfinden soll. Eine Seite umblättern. Lasst uns schauen, was der Titusbrief, wie sich dieses Thema durch den ganzen Titusbrief eigentlich hindurchzieht. Will ich mit euch entdecken. Hier heißt es, in Kapitel 1, Vers 16 würde ich einsteigen. Da spricht er in den Versen vorher über aufsässige Schwätzer, Betrüger, das, kurz gesagt über Irrlehrer. Und bei ihnen ist es genau umgekehrt. Hier heißt es in Vers 16, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken, also in ihrem Leben, in ihrem ihren Taten, verleugnen sie ihn. Und sie sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Das ist ein ziemlich krasses Kontrastprogramm zu dem, was wir gerade gesehen haben, oder? Der Gläubige, er soll durch die Schrift ausgerüstet werden zu jedem guten Werk. Er sagt, bei ihnen kann man ihr Leben angucken, zumindest bei manchen von denen, ja, und von denen er jetzt im Besonderen hier natürlich auch spricht. Er sagt, bei ihnen, sie geben vor, Gott zu kennen, sie haben eine scheinbare Frömmigkeit und eine Gelehrsamkeit und was auch immer. Er sagt, aber schau ihr Leben an, in den Werken verleugnen sie Gott und sie sind zu jedem guten Werk unbewehrt. Sagt er, stell mir eine Aufgabe, gib ihnen, sag, mach mal dieses gute Werk, unbewehrt, durchgefallen. Mach mal dieses gute Werk, durchgefallen. Also ist etwas, wo er sagt, du findest nichts Gutes eigentlich. Ja. Das kann man nicht permanent und auf alle gleich beziehen, aber zumindest von denen hier redet, ist es so. Dann, dem entgegen soll natürlich Timotheus selbst sein. Ja. Wenn wir ein bisschen weiter blättern, Vers 7, Kapitel 2, Vers 7, heißt es ebenso in Vers 6, Entschuldigung, ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein. So, sagt den jungen Männern, sie sollen einen nüchternen, einen klaren Blick haben, sie sollen besonnen sein, sie sollen vernünftig sein. Ja? Indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. So, wie wird das funktionieren, wenn ich hingehe und als einer, der in einer ähnlichen Situation ist, wie Timotheus, und dann, ja, Titus in diesem Fall, danke. Das ist schon, warum ich meine Frau mitgebracht habe. Die hat einfach die Freiheit, solche Dinge. Das ist doch sehr gut so. Wenn ich jetzt in der gleichen Position hingehen würde, dann würde ich zu einem jüngeren Bruder hier sagen, du sei doch besonnen und tu doch dies oder jenes nicht. Und ich werde das Gleiche tun in meinem Leben. Ausgeschlossen, oder? Geht nicht. Er sagt, indem du dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Du kannst ihnen versuchen zu sagen, das wäre gut zu machen, das wäre gut zu machen, aber geh du voran in den guten Werken. Sei du ein Vorbild, dass sie sagen können, ach so, meinst du es? Okay, dann wollen wir es so machen. Ja? Sei ein Vorbild guter Werke. Und wir brauchen in einem gewissen Maß menschliche Vorbilder. Und da haben wir übrigens nicht als Leitung allein einen Auftrag, sondern eigentlich jeder, weil es in den allermeisten Fällen jemand gibt, der noch jünger ist, der im Glauben noch jünger ist. Gegenüber all denen haben wir eine Verantwortung. Ein Vorbild zu sein in guten und guten Werken. Wenn wir weiterlesen, lesen wir Vers 11 weiter. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns. Sie lehrt, seht ihr wieder, gell? Wie 2. Timotheus 3. Sie unterweist uns, sie lehrt uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. So, eins ist verleugnen, ja. Und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dieser Welt, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, eifrig in guten Werken. Oh, sehen wir wieder, mit welcher Absicht Gott rettet, oder? Gott hat sich selbst, oder Jesus in diesem Fall, Jesus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskauft von dem Zorn Gottes, und hier heißt es sogar von aller Gesetzlosigkeit. Er hat uns freigekauft aus dieser Welt, in der wir gewesen sind, aus der Sünde, in die wir verstrickt waren. Er hat uns freigekauft. Wozu? Und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, ein Volk für seinen Besitz, für sein Eigentum, eifrig in guten Werken. Ist interessant, gell? Du könntest doch den Punkt schon davor machen. Sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das wäre schon schön, wunderbar. Aber er setzt es extra nochmal hinzu, damit wir es wieder nicht vergessen. Was ist das Ziel, was ist unsere Berufung, hier zu leben? Eifrig, sagt er, in guten Werken, sogar eifrig. Dann weiter, Vers 3, guck mal übrigens, Vers 15. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Er sagt, hör nicht auf, das zu betonen. Hör nicht auf, darauf einen Schwerpunkt zu legen und immer wieder neu daran zu erinnern. Erinnere sie, ich lese einfach weiter, den staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Interessant, gell? Schon wieder. Sollen zu jedem guten Werk bereit zu sein. Und dann zählt er ein paar auf, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Das sind wir beim Thema der Sanftmut wieder. Am Sonntag haben wir glückselig die Sanftmütigen betrachtet im Matthäus-Evangelium. Denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten und führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, schaut mal jetzt ganz interessant, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit wir getan hätten, noch, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Wird uns hier ganz klar nochmal deutlich gemacht, wie der Unterschied ist? Hier wird gesagt, rettet er nicht aus Werken. Merken wir wieder, gell? Rettung steht auf einem anderen Papier. Hat mit Werken nichts zu tun. Betont er es extra nochmal hier, Paulus. Gute Werke permanent, sagt er. Das ist das, was ein Christ tun soll. Worin er leben soll. Eifrig darin sein, zu jedem guten Werk bereit sein, sagt er. Aber gerettet hat er uns, nicht aus den Werken, die in Gerechtigkeit wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Und dann sagt er, Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Nicht nur für die Menschen, sondern zur Ehre Gottes genauso. Weiter, Vers 14, er schließt schon den Brief ab und sagt, lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Deswegen sage ich, gell, es zieht sich durch den ganzen Brief, wie eine rote Linie zieht sich durch, sagte. Ermutige sie und leite sie an, dass sie gute Werke in ihrem Leben verfolgen, dass sie es tun. Und ich finde es wunderbar und schön zu sehen, wie Ruth eben genau das tut. Das muss man ihr übrigens nicht einbläuen und sagen, Ruth, jetzt mach mal etwas. Sei nicht so faul die ganze Zeit. Sondern das ist schon etwas wirklich, wie ich vorher gesagt habe, was Gott schon in das Herz zu einem gewissen Grad zumindest hineinlegt. Nicht so, dass wir jetzt sagen, nur jeder, der Tag und Nacht sich um den Willen Gottes kreist und niemals etwas anderes in den Sinn bekommt, der ist tatsächlich ein Christ. Okay? Lass uns da nicht falsch verstehen. Aber doch hat Gott etwas, einen Wunsch hineingelegt, dass wir es tun wollen. Dass wir sagen, Herr, eigentlich will ich dir dienen. Ich will es lernen. Bitte gehe diesen Weg. Erziehe mich. Ich will es so gerne. Und was ich jetzt noch sehr, sehr gut und entscheidend oder hilfreich auch hier in diesem Text finde, ist, auf welche Art und Weise es geschehen soll. Schaut mal, ich finde es sehr, sehr schön, das zu beobachten. Lesen wir diesen Vers nochmal. Ruth 2, Vers 2. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ähren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr, geh hin, meine Tochter. Ich finde, durch die Art und Weise, wie Ruth vorgeht, offenbart sich ein sehr schöner Charakterzug von ihr. Könnt ihr das in dem Text sehen? Wir sehen, Ruth hat einen Entschluss gefasst, sie wird gehen. Wie geht sie aber jetzt vor?
Eigentlich geht sie vor im Vertrauen auf Gott, dass er erwirken wird, dass in irgendwelchen Augen sie Gunst findet.
Ja, also im Vertrauen.
Erlaubnis, ob sie.
Genau. Ja, gell? Also sie fragt Naomi, darf ich gehen? Ja? Es ist so, wirklich nicht so, ich habe einen Schluss gefasst, wir sehen uns heute Abend. Ja? Es ist nicht so,
aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte es jetzt nicht gedacht. Ich hätte nur gedacht, dass die Noemi ihr dann sowas wie ein Segen mit auf den Weg gibt. Mit geh hin, meine Tochter.
Ja, genau. Aber sie sagt so, ich möchte gern aufs Feld gehen. Also sie legt ihr den Wunsch dar. Ja? Sie sagt, ich würde gerne.
Kann auch eine Absichtserklärung sein, oder? Also ich finde es jetzt auch nicht so eindeutig.
Aber auch so, von dem her, wie sie es hier sagt, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Es zeigt für mich auch einen sanftmütigen Charakter. Okay? Einen Charakter, wo sie nicht sagt, so, versteht ihr dieses moderne Bild, wo eine emanzipierte Frau aufsteht und sagt, ich werde es jetzt reißen. Ja? Und ich, weil sie, wir haben es vorher schon gesagt, sie hätte sich auf ein Gesetz berufen können. Hätte sie hingehen können, ich darf jetzt hier ernten oder was auch immer. Sondern es ist, sie sagt, ich habe es eigentlich nicht verdient. Ich hoffe, irgendjemand erweist mir Gnade und Gunst. Und wenn es, ja, dann werde ich dort sammeln. Es ist ein, aus meiner Sicht, ich weiß, ihr müsst es selber beurteilen, aber kommt hier ein sehr sanftmütiger Charakter hervor. Und wenn wir das ganze Buch weiterlesen, merken wir es, gell? Dass diesen Charakterzug bestätigt. Sie ist nicht, geht nicht aus sich selbst in ihre eigene Kraft und geht einfach durch, sondern es ist wie 1. Petrus 3. Aber bevor wir 1. Petrus 3 aufschlagen, eine zweite Sache, die noch hier deutlich wird, nämlich gleichzeitig, das ist, finde ich, so wunderbar, wie das beides zusammenkommt. Sie ist auf der einen Seite, wie ich es hier sehen kann, wirklich sanftmütig und auf der anderen Seite aber trotzdem mutig. Sie ist mutig, sie geht. Es war nicht unbedingt ganz ungefährlich. Schaut mal, wenn wir Kapitel 2 nochmal anschauen, in Vers, Kapitel 2 sind wir sowieso, aber in Vers 9. Richte das Augen auf, richte, sagt der Boas jetzt dann zu Ruth, ganzen Namen. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten, wenn es nicht hin und wieder vorgekommen wäre? Hätten wir es extra sagen müssen? Er sagt, Ruth, du brauchst keine Angst haben. An anderen Stellen müsstest du vielleicht Angst haben, aber du brauchst keine Angst haben, denn ich habe allen ganz klare Anweisungen gegeben. Es wird nicht vorkommen. Am Ende von Kapitel 2 heißt es noch, da sagte Naomi zu Ruth, Vers 22, ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausziehst, so kann man dich nicht auf einem anderen Feld belästigen. Also, wir merken, es war mutig von ihr, dass sie gegangen ist. Sie hat sich nicht, wie Sprüche ist mir dazu eingefallen, das ist Kapitel 23, Vers 13. Der Faule sagt, draußen ist ein Löwe auf den Plätzen, ich könnte umgebracht werden. Es ist eine Gefahr draußen, ich bleibe lieber drin und bleibe in meinem Bett. Ja, also es ist bei den Sprüchen natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen, aber hier ist es nicht mal an den Haaren herbeigezogen. Da ist tatsächlich eine Gefahr da draußen. Für sie als ein moabitisches Mädchen sowieso, sie hat gar niemanden, der für sie eintritt. Eigentlich nicht einmal das Gesetz. Ja. Doch, ein bisschen, aber am wenigsten von allen, die da sind. Ja. Und in diesem Sinne finde ich es wunderbar zu sehen, wie beides zusammenkommt in ihrem Charakter. Auf der einen Seite Mut, auf der anderen Seite Sanftmut. Das ist wirklich, schaut mal, und das ist das, wozu uns Petrus durch den Heiligen Geist auch ermuntert. 1. Petrus 3. Genau diese beiden Dinge. Gottes Ziel ist nicht, hier geht es jetzt in diesem Fall speziell um die Frau natürlich, sie bezieht sich aber auch auf uns Christen insgesamt, das werden wir gleich sehen, wenn wir dann weitergehen in dem Kapitel. Aber Gottes Wille ist nicht, dass wir als Christen die Frauen dann in ihrer besonderen Rolle, die Gott ihnen dann auch zugedacht hat, dass wir so verängstigt, zurückgezogen, versteht ihr irgendwo, unser Dasein fristen. Danke. Kapitel 3, muss ich öfter mitnehmen. Kapitel 3, Vers 3. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche, durch Flechten der Haare. Das ist zu den Frauen jetzt besonders gesprochen, ja. Aber ich will sehen, wie diese beiden Dinge wieder zusammenkommen. Sei nicht der äußerliche, durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern. Sondern schaut mal, was sollte der Schmuck, das Herr, ja, habe ich schon gesagt. Sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist übrigens das gleiche Wort hier, sanftmütig, was wir angeguckt haben mit Samsonntag. Es ist des sanftmütigen, stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, schaut mal ganz genau hin, indem ihr Gutes tut, und keinerlei Schrecken fürchtet. Wow, wunderschön, wunderschön zu sehen. Gott möchte, dass die Frauen, in diesem Fall die Frauen, kommen, wie gesagt, weiter, dass die Frauen sich nicht fürchten sollen, dass sie fest in ihrem Vertrauen, in ihrem Glauben an den Herrn stehen sollen, dass sie sich nicht einschüchtern lassen sollen. Aber nicht so, ach, ich bin halt selbst, kann mich wehren, ja, gegen den Mann, der mich die ganze Zeit unterdrückt. Nein, dass man wirklich feststeht, im Glauben, im Vertrauen, sich nichts einschüchtern, erschrecken lässt, aber in einer sanftmütigen Art und Weise. Deswegen habe ich es so am Sonntag so betont, Sanftmut bedeutet nicht Schüchternheit. Sanftmut heißt nicht, dass jemand einfach vom Charakter zurückgezogen und ängstlich ist und sich halt nicht wehren kann. Sanftmut ist ein bewusstes Zurücknehmen, ein bewusstes Zurückstellen. Und es geht auch so weiter hier, wenn wir dieses Kapitel hier weiterlesen, heißt es, doch, wir lesen ab Vers 8 weiter. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, und jetzt ist der Fokus von den Frauen weg, sondern auf uns allen, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig, und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Ganz klare Ausrichtung wieder, gell, zu unserem Thema. Er suche Frieden und jage ihm nach. So, das ist unsere Aufforderung, unsere Berufung. Tut Gutes. Vers 12, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, die welche Böses tun. Also ein Beweis aus der Schrift noch, warum wir das so tun sollten. Und dann schaut, Vers 13, und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? So sagt er. Also wenn ihr euch die ganze Zeit bemüht und eifrig seid, Gutes zu tun, allen Menschen gegenüber, ja, wer wird euch da noch Böses tun?
Oh, gibt schon.
Ja. Leider. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken. Seid auch nicht bestürzt. Lasst euch nicht einschüchtern. Lasst euch nicht den Mut nehmen. Lasst euch nicht zurückdrängen. Sondern was sollten wir tun? Sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Wisst ihr, wenn wir unter Ungläubigen wandeln, das ist das Alleroberste, was wir uns permanent bewahren müssen. Den Christus an einer unantastbaren Stelle in unserem Herzen zu sagen, da kommt nichts dran. Das ist mir so heilig, so wichtig. Das kannst sonst irgendetwas mit mir machen, aber da dran kommst du nicht ran. Das ist mein Heiligtum im Herzen. Haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung, jedem gegenüber der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Da kommt einer und sagt, was ist mit dir los? Was ist es für ein Christus, den du sagst, der geht mir über alles? Erzähle. Okay, ich erzähle. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Seht ihr, wie das wieder zusammenkommt? Ohne Furcht, ohne sich einschüchtern oder erschrecken zu lassen, aber auf der anderen Seite mit Sanftmut, mit einem freundlichen Wesen, mit einer zuvorkommenden, wohlwollenden Art.
Ja? Ehrerbietung dem Fragenden gegenüber.
Ja, genau. Ehrerbietung Gott gegenüber sowieso. Das haben wir, haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Ja, das ist, hängt ja sehr, sehr stark damit zusammen. Ich finde es ganz wunderbar und ich bete, dass Gott uns dahin bringt, oder? Wie gut und wie schön ist das, wenn dieses Wesen in uns mehr und mehr hervorstrahlen darf und wir dadurch Gott die Ehre geben können. Philipper 1. Ich will es aus mehreren noch bestätigen. Philipper 1, Vers 27. Wandelt nur. Okay, ich warte noch kurz. Wenn zu viele noch blättern, dann warte ich noch. Philipper 1. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Ja, das habe ich vorher kurz erwähnt, gell? Damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils. Wieder die gleiche Aufforderung. Lasst euch nicht von den Widersachern erschrecken. Lasst euch nicht einschüchtern. Lasst euch nicht niedermachen. Lasst euch nicht den Mut nehmen. Und ihr übrigens wieder, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Nicht nur ihm zu dienen, sondern sogar für ihn zu leiden. Sein Vorrecht. Da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Also bei all dem, was uns an Schwierigkeiten und Leid auch begegnen mag, müssen wir uns immer wieder von Gott sagen lassen, erschreckt euch nicht, seid mutig, geht voraus. Und auch wenn es darum geht, gute Werke zu tun, wenn es darum geht, anderen zu dienen, seid mutig, geh einfach. Nicht geh einfach, klar, soll es zum Gebet geschehen, natürlich sollte es einfach nicht einfach frei Schnauze sein, aber mutig sein und gehen. Gott wird es segnen, wenn wir es in einer sanftmütigen Art und Weise tun. Und es gibt viele, viele Beispiele in der Bibel, wo wir es uns angucken können. Mir ist es eingefallen, in Apostelgeschichte 2 können wir lesen. Ich erzähle jetzt noch ganz kurz. Ach, das ist überhaupt 2? Nein, ich glaube Kapitel 5. Irgendwie schon beim nachschlagen heute. Bei der Vorbereitung bin ich in Kapitel 2 gelandet, aber Kapitel 5 ist das, wo es heißt, dass sie die Apostel gefangen genommen haben. Dann, okay, schlagen wir auf. Wenn es schon blättert, dann blätter ich auch. Apostelgeschichte 5. Da heißt es in Vers 17, der Hohepriester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach, geht und flieht über alle Berge. Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Wo war der Tempel? Weit weg von den Hohepriestern, gell? Das war direkt auf dem Servier, auf der Servierplatte. Und sie bekommen den Auftrag. An anderer Stelle hat Gott auch mal gesagt, oder sind sie da auch geflohen? Das war auch nicht falsch. Verstehe nicht falsch, okay? Dann nicht, dass man sich immer. Aber in diesem Fall bekommen sie die Anweisung und sie machen das. Stellen sich im Tempel hin und predigen es weiter. Wie schön ist das zu sehen, dass sie sich nicht einschüchtern, nicht erschrecken lassen, nicht zurückdrängen lassen. Aber auch hier eine sanftmütige Art, wo wir an verschiedenen Stellen, denke ich, schon auch sehen können. In Daniel musste ich zurückdenken, wie die drei Freunde vor den König geführt werden und dass der König dem Weltreiche gehören. Ja? Also ganz, nicht Weltreich, aber ein Weltreich gehört und sie stehen vor ihm, müssen Rechenschaft ablegen, warum sie nicht niedergefallen sind. Und was machen sie? Zittern sie und beben sie? Nein, sie sagen, Gott entscheidet zwar, ob er uns retten wird oder nicht, aber vor deinem Götzen werden wir uns nicht niederwerfen. Seht ihr, wie fest sie da in ihrem Herzen sein dürfen? Sie haben in diesem Fall den Herrn, wie es in 1. Petrus 3 heißt, haben heilig gehalten in ihrem Herzen, haben gesagt, über den geht nichts anderes. Und dann haben aus dieser inneren Haltung heraus hatten sie diese Kraft und hatten sie den Mut, einfach direkt dem König das so zu sagen. Und der rast natürlich aus, geht durch die Decke. Und Gott rettet sie. Herrlich. Herrlich. Das möchte ich euch mitgeben hier aus diesem zweiten Vers. Lasst es uns einfach uns durch Ruth ermutigen lassen, Gutes zu tun und dabei mutig und sanftmütig zu sein. Ja. Lasst uns davon Gott herausfordern. Ruth geht uns hier als ein wunderbares und herrliches Beispiel voran. Und in Hebräer 13 heißt es auch, wir sollen diejenigen, die schon vor uns vorangegangen sind, als Vorbilder des Glaubens durchaus nehmen. Ja. Nicht, dass das unser Glauben erschöpft. Wir richten so einen Blick immer in erster Linie auf Jesus, unseren Erlöser, und versuchen nicht in erster Linie andere nachzueifern und sie nachzuahmen. Das nicht. Aber sie können uns ein Ansporn sein. Paulus sagt, seid meine Nachahmer, wie ich Nachahmer Christi bin. Ja. Lasst uns bitten, dass Gott hier auch an diesem Punkt in unserem Leben arbeitet und uns zu einem Wohlgeruch für seine Absicht, der uns gerettet hat. Sein. Vater, ich möchte dir Dank sagen dafür, dass du uns dieses Buch Ruth gegeben hast und das ist so reich und das ist so voll und ich freue mich so sehr zu sehen, was du in dem Herzen von Ruth damals schon bewegt hast und wie du sie von einem Götzendiener verwandelt hast in eine Frau, die dich von Herzen geliebt hat, die von innen heraus verändert worden ist. Und bei der man das an ihrem Leben auch wirklich sehen konnte. Auch sie war mit Sicherheit nicht perfekt. Auch sie hatte einen Erlöser genauso nötig wie jeder einzelne von uns. Aber doch machst du uns viel, viel Mut, diesen gleichen Weg einzuschlagen. Und ich will dich bitten, Herr, dass du mein Leben reich machst an guten Werken, an Dingen, die nützlich und wohltuend sind für meine Mitmenschen, die zur Auferbauung deines Leibes dienen, aber die einfach auch zu deiner Herrlichkeit und zu deiner Ehre dienen. Es gibt da draußen Menschen, Herr, die aus den allerunterschiedlichsten Gründen Dinge machen, die durchaus nützlich und gut sind. Wie viel mehr, Herr, sollte es in meinem Leben zu finden sein? Wie viel mehr sollte es in unserem Leben zu finden sein, die wir ein Vorrecht und ein Privileg haben, dem Vater aller Geister, dem Schöpfer aller Dinge, dem Herrscher über alle Herrscher zu dienen? Danke dir dafür, Herr, dass wir es tun dürfen, und wärme du unsere Herzen dafür auf, das freudig und gerne zu tun. Amen.
Amen.